Heute verrate ich euch einige kleine spezifische Details, die im Zuge einer Yachtcharterbuchung ja eine große Auswirkung haben können. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier bei Charter by Yachting. Mein Name ist Ümit Uzu und ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und selbst auch seit vielen Jahren leidenschaftlicher Segler. Und wenn man leidenschaftlicher Segler ist, dann chartert man natürlich auch das ein oder andere Mal eine Yacht. Das ist ja unsere Aufgabe hier bei Charter by Yachting, für dich das richtige Schiff beim passenden Vercharterer irgendwo auf der Welt zu finden. Und in diesem Zuge, im Zuge des Buchungsprozesses und der Auswahl des Schiffes, gibt es ja immer so viele Dinge zu beachten. Also man geht ja dann in der Regel die ganzen Schiffe im Netz durch. Man lässt sich beraten, man schaut sich an, welches Schiff man gerne haben möchte. Dann ist man dann mit der Crew beim Crew-Treffen und dann fällt dann irgendwann die Entscheidung und man sagt, wow, genau dieses Angebot nehmen wir und bucht es dann auch entsprechend. Und im Zuge dessen gibt es da so ein paar Details, ein paar Punkte, die aus meiner Sicht gar nicht so einfach sind, beziehungsweise die klein wirken, aber dann doch eine recht große Auswirkung haben können. Und ich spreche das deswegen an, weil wir als Agentur ja sehr gut einen Einblick darin haben, wie Vercharterer ihr Angebot darstellen. Und unsere Aufgabe als Agentur ist es ja, dieses Angebot an den Endverbraucher weiterzugeben, sprich klar als Agentur hier zu vermitteln und den Kunden natürlich auch dann über die einzelnen Angebote aufzuklären, im Vorfeld logischerweise überhaupt schon mal auszusortieren und viele der Angebote auf dem Markt natürlich erst gar nicht mit ins Portfolio zu nehmen. Aber was ich sagen möchte ist, dass die Vercharterer ihre Angebote teilweise auch recht anders darstellen. Auch hier gibt es Unterschiede, die man einfach kennen muss. Ich fange einfach mal an. Also es ist zum Beispiel mal ein Punkt, der wichtig ist, ist mal die Kabinenzahl. Und die Kabinenzahl deswegen ganz wichtig, weil wenn man beispielsweise jetzt zu sechst ist, dann reichen ja drei Kabinen. In jeder Kabine gibt es zwei Kojen, zumindest ist das so die Regel, wenn man in eine Doppelkabine geht oder in eine Stockbettkabine. Und ihr werdet es kennen, dass es manchmal Schiffe gibt, bei denen man auch den Salon besetzen kann. Also das heißt, man kann dann in ein Dreikabinenschiff auch zu siebt oder gar zu acht gehen. Und wer das schon mal gemacht hat und beispielsweise die Kinder im Salon geschlafen haben oder so und einen schönen Turn hatte, der hat vielleicht auch vor, ein Jahr später in einer ähnlichen Destination bei einem anderen Vercharterer den gleichen Schiffstyp zu nehmen und den Turn wieder mit acht Personen zu machen. Im Worst Case geht es in die Hose. Man ist vor Ort und beziehungsweise man gibt seine Crewliste ab im Vorfeld und der Vercharterer sagt, nee, hier kann man nur zu sechs drauf. Und dann sagt man, denkt man sich, das kann ja nicht sein. Also wir hatten doch das letzte Jahr genau das gleiche Schiff und gleiche Bauart und wieso soll das so sein? Ja, das ist zum Beispiel etwas, was man beachten sollte, wenn man ein Schiff bucht. Normalerweise stehen da bei den Kabinenzahlen dann in dem Fall also drei Kabinen, sechs Personen plus zwei. In Klammern steht dann immer so plus zwei dabei. Dann dürfen tatsächlich maximal auch acht Personen auf dieses Schiff. Manchmal steht auch da maximale Personenanzahl, drei Kabinen, aber acht Personen. Und bei dem gleichen Schiff ist es dann eben nicht so. Da steht dann drei Kabinen, sechs Personen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Das hat was mit der Versicherung zu tun. Die Schiffe sind natürlich versichert und bei der Versicherung muss angegeben werden, wie viele Personen auf das Schiff dürfen, um dort seinen Turn zu verbringen. Theoretisch kann das Schiff viel mehr Menschen fassen, aufgrund der Größe und der Tragfähigkeit natürlich. Aber zugelassen sind eben entweder sechs, vielleicht sieben oder gar acht Personen. Und das ist der springende Punkt. Ich muss also wissen, für wie viele Personen dieses Schiff zugelassen ist. Und das kann eben variieren. Das heißt hier, wenn ich also schon mal von vornherein weiß, dass ich jetzt eine Crewgröße habe, die über die Kojenzahl hinausgeht, dann sollte ich auf jeden Fall auf dieses Detail achten, damit ich nicht mein blaues Wunder erlebe, wenn ich dann mit Abgabe der Crewliste, die eventuell erst ein paar Wochen vor Turnbeginn ist, dann die Information bekommen, dass ich mit dieser Crew nicht auf dieses Schiff kann. Da muss man womöglich umbuchen oder dann vielleicht ein Upgrade nehmen oder was auch immer. Also da vielleicht auf jeden Fall mal drauf achten, wenn es auf einen zutrifft. Als zweiten Punkt habe ich mir mitnotiert, dass man bei den sogenannten Extras, Charter-Packages etc. auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich sage das wirklich ganz bewusst, weil es auch für uns immer ein Punkt ist, der im Zuge der Beratung wirklich ganz wichtig ist und auch immer zum Tragen kommt. Wenn man das nackte Schiff chartert, dann hat man eben auch nur das nackte Schiff. Inzwischen ist es aber natürlich so, dass viele Vercharterer sogenannte obligatorische Extras dabei haben. Sprich, das sind Extras, die dazu gebucht werden müssen. Das ist zum Beispiel dann die Endreinigung, die jetzt mal mit dem grundsätzlichen Charterpreis nichts zu tun hat. Das ist aber auch oft der Außenborder oder die Bettwäsche. Also das sind Dinge oder Handtücher zum Beispiel oder auch das Gas, was dann benötigt wird. Die werden oft in ein Paket gepackt und dann heißt, okay, dieses Paket kostet XY pro Woche und ist immer mit dazu zu buchen, weil man es dazu buchen muss quasi. Andere haben es wiederum schon im Charterpreis inkludiert. Und sagen, das ist der Charterpreis und bei uns ist der Außenborder immer gratis. Und dann wiederum gibt es welche, die sagen, also bei uns kann man alles einzeln buchen. Bei uns kann man, aber muss man nicht. Das heißt, man bucht sich das nackte Schiff und wenn man möchte, kann man sich die Bettwäsche dazu buchen. Man kann es aber auch von zu Hause mitbringen. Wenn man möchte, kann man Handtücher dazu ordern. Kostet dann 5 € pro Person beispielsweise oder man nimmt sie sich von zu Hause mit und genauso mit dem Außenborder. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man schon den ein oder anderen Turn gemacht hat und diese Extras immer inkludiert waren, aber vielleicht bei diesem neuen Turn nicht. Und dann ist es auch so, dass man kurz vorher oder im schlimmsten Fall sogar direkt vor Ort erst damit konfrontiert wird. Natürlich sollte man diese Informationen immer im Vorfeld schon erhalten. Und auch bei uns ist es so, dass es ganz klar auch ja, kommuniziert wird, aber vielleicht geht es auch mal unter. Und vielleicht, weil man es einfach schon die letzten 10 Male anders hatte, liest man es erst gar nicht. Also auch hier immer mal ein bisschen schauen und im Vorfeld vielleicht auch schon, wenn man die Preise angezeigt bekommt, die auf ja, den Webseiten, auch auf unserer Webseite einfach sichtbar sind, dass man hier auch schaut, hey, was ist eigentlich in diesem Preis alles inkludiert? Sind hier vielleicht schon all die Extras inkludiert, die jetzt bei dem anderen Angebot, welches günstiger erscheint, jetzt vielleicht nicht dabei sind, oder dass man da einfach auch nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern einfach Bescheid weiß. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man hier immer schauen sollte, welche Extras benötige ich, welche Charter-Packages gibt es und bevor ich da irgendwelche Vergleiche mache, muss man eben schauen, dass man es auf einen Nenner bringt. Wir in der Agentur machen das schon für den Kunden. Das heißt, wenn wir hier Preise und Schiffe vergleichen, dann vergleichen wir die natürlich auch so, dass sie auch vergleichbar sind. Also nehmen diese Arbeit dem Kunden natürlich schon ab. Und dann kann der Kunde immer noch entscheiden, ob er dann die Extras dazu buchen möchte. Beziehungsweise wenn es obligatorische Extras sind, dann sind die auch schon mit dabei. Und da weiß der Kunde auch Bescheid. Und diese Extras werden dann in der Regel vor Ort an der Basis bezahlt, weil sie nicht zum Charterpreis gehören. Und manchmal werden sie auch schon im Vorfeld bezahlt. Also das, auch das ist unterschiedlich, weil die Vercharterer das teilweise unterschiedlich haben möchten. Und das ist eben auch so ein Punkt, der schon im Angebot zwar immer mit dabei steht oder auch auf den Website mit dabei steht. Eine kleine Änderung ist aber, ja, womöglich doch dann große Auswirkungen haben kann. Nächster Punkt, der auch in die Irre führen kann, ist teilweise das Baujahr. Man guckt dann immer mal so hin und scrollt durch und sieht die Baujahre der Schiffe und irgendwann steht dann ein Baujahr da. Allerdings steht davor das Wort Refit. Ja, Refit bedeutet, dass das Schiff in diesem Jahr refitted wurde. Das heißt natürlich nicht, dass es in diesem Jahr gebaut wurde. Und es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob jetzt ein Schiff im Jahr 2019 gebaut wurde oder in 2019 refitted wurde, weil es im Jahr 2005 zum Beispiel gebaut wurde und nach 14 Jahren refitted wurde. Also hier auch drauf aufpassen, ist es das Baujahr, ist es der Refit? Und also bei uns ist es zwar klar definiert, aber ich weiß, dass es nicht immer oder überall so ist. Und jetzt bitte auch auf eine ganz wichtige Sache achten. Refit allein darf nicht genügen als Erklärung. Man sollte schon wissen, was an diesem Schiff refitted wurde. Also das Krasseste, was ich schon mal erlebt habe, ist, dass ein Vercharterer sein Schiff als Refit ausgezeichnet hat, obwohl er nur die Segel gewechselt hatte. Also das ist kein Refit. Die Segel müssen alle paar Jahre natürlich gewechselt werden, aber ein Refit ist für mich, wenn eben auch wirklich entscheidende Dinge in einem Schiff erneuert wurden. Das komplette Interieur zum Beispiel erneuert wurde oder das ganze Deck ausgetauscht wurde oder vielleicht ein neuer Motor reingekommen ist zusätzlich jetzt. Also nur Motor finde ich jetzt auch nicht ausreichend. Und Normalerweise bei einem Vercharterer steht auch immer dann mit dabei, was refitted wurde. Steht dann zum Beispiel drin, 2019 Refit, neuer Segelsatz, Interieur, Deck gewechselt, Motor ausgewechselt etc. Also das sind wichtige Informationen, damit ich auch weiß, was ist denn hier wirklich auch neu an dem Schiff und nicht einfach nur die Information bekomme, dass etwas erneuert wurde, weil das ist ja dann auch ein springender Punkt bei dem Preis dann vielleicht auch, den ich für dieses Schiff bezahle. Ja, dann gibt es noch einen Punkt, der ja auch zumindest einem bewusst sein sollte. Es gibt ja manchmal die Situation, dass man aufgrund, ich sage jetzt einfach mal, ja vielleicht eines Schadens des Schiffes, welches man jetzt gebucht hatte, vom Vercharterer abgegradet wird. Das heißt, dass der Vercharterer sagt so, oh Mensch, deine 42er, die jetzt gebucht war von dir, klappt leider nicht, aber wir haben für dich eine 51er. Normalerweise freuen sich die Kunden natürlich darüber und sagen, wow, das Schiff kostet viel mehr normalerweise und kriegt es jetzt, ich bekomme das jetzt einfach ohne Aufpreis. Das ist richtig, das ist auch schön. Manche Kunden sind vielleicht auch nicht so begeistert, weil sie sagen, oh Gott, das ist viel zu großes Schiff für mich, ich bin es nicht gewohnt, so ein Schiff zu fahren. Sollte man auf jeden Fall auch beachten, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass einem dann auch einfach bewusst sein muss, dass man mit einem größeren Schiff natürlich auch auf seinem Turn in der Regel ein bisschen mehr Kosten verursacht, weil man zum Beispiel höhere Liegegebühren zahlen muss, wenn man im Hafen, in der Marina liegt. Und wenn ich jetzt in einem Revier bin, wo ich eben oft in Marinas übernachte, dann kann das schon auch mal auf die Bordkasse gehen. Es sollte einem einfach nur bewusst sein. Und das nächste ist natürlich auch, dass ich einen höheren Spritverbrauch vielleicht habe, wenn ich jetzt in einem Revier bin, wo vielleicht nicht ganz so viel Wind ist und wenn mir das bewusst ist. Also mir geht es hier nicht darum, dass ich sage, ein Upgrade ist nicht gut, weil es irgendwie sich nicht lohnt oder zu teuer wäre. Nein, klar, ich würde mich auch freuen, aber es muss einem einfach auch bewusst sein. Und das sollte man dann vielleicht auch mit seiner Crew besprechen, dass man sagt, hey, ich habe eine Bombennachricht, wir kriegen ein größeres Schiff, aber es sollte uns auch bewusst sein, dass uns das ein paar Euro mehr kostet. Nicht viel, aber ein bisschen mehr auf jeden Fall. Und manchmal ist es ja sogar so, dass ein Monohull nicht mehr verfügbar ist und man bekommt dafür einen größeren Katamaran. Auch das habe ich schon erlebt und der Katamaran hat fast das Dreifache von dem Monohull gekostet. Ich meine, die Crew, die hat sich gefreut ohne Ende, das war jetzt eine Crew, die auch nicht nur Monohulls fährt, sondern eben auch gerne Katamarane fährt. Das ist eben auch wichtig, dass so ein Upgrade, dass man das bei einem Upgrade mit bedenkt. Aber am Ende des Tages, klar, wussten die natürlich auch, dass sie hier ein paar Euro mehr zahlen müssen, wenn sie hier ihren Turn machen. Und das sollte einem einfach nur bewusst sein. Was einem auch bewusst sein sollte, ist, beziehungsweise was man im Vorfeld abklären sollte, ist, ob man in dem Hafen, also bei dem man das Schiff gechartert hat, ob man da auch kostenfrei übernachten kann, wenn man während des Turns dort übernachten möchte. Natürlich nur dann interessant, wenn man eben seinen Turn vielleicht so gestalten möchte, dass man jetzt beispielsweise das erste Mal mit seiner Familie unterwegs ist und man möchte vielleicht immer mal wieder rausfahren und will dann wieder zurück in den Hafen fahren. Da gibt es ja verschiedene Gründe, weshalb der ein oder andere vielleicht seinen Turn so gestalten möchte. Und hier ist es so, dass es Vercharterer gibt, bei denen der Platz im Hafen für dieses Schiff für die gesamte Saison schon so gezahlt ist, dass dieses Schiff jederzeit diesen Platz fest hat. Der wird also nicht zwischenvermietet. Und wenn das Schiff jetzt innerhalb der Charterwoche dort einfach wieder zurück in den Heimathafen fährt, dann zahlt dieses Schiff dort auch keine Übernachtungsgebühr bzw. keine Liegekosten. Es ist aber nicht immer so. Das heißt, es gibt auch sehr oft den Fall, dass das Schiff, welches ihr gechartert habt, im Heimathafen nur am ersten und am letzten Tag kostenfrei liegt. Und wenn man während des Turns zurückfahren würde und dort eben dann eine Nacht liegen würde, müsste man ganz normal seine Liegegebühren zahlen. Das einfach wichtig für einen oder für eine Crew, die eben weiß, dass sie während des Turns das ein oder andere Mal im Heimathafen übernachten möchte. Und auch hier ist es eben so, dass man vielleicht mal die Erfahrung gemacht hat, dass es bei dem einen oder anderen Turn problemlos war und man nichts gezahlt hat und jetzt dann auf einmal bei dem anderen Turn zur Kasse gebeten wird. Nur damit man eben Bescheid weiß, dass das eben sowohl so als auch anders sein kann, ist es ganz wichtig, solche Dinge im Vorfeld abzuklären. Und wir bieten natürlich immer an oder wir sagen immer dem Kunden, Mensch, sag uns, wie ist dein Turn geplant, was möchtest du machen? Und wir wissen natürlich solche Punkte und wir wissen, dass man das ein oder andere abklären sollte und abklappern muss und bieten dann natürlich auch das entsprechende Schiff dem Kunden an. Ähnlich ist es, wenn man zum Beispiel die Grenze überschreiten möchte. Beispielsweise, man startet in Istrien und man möchte nach Italien fahren. Oder man ist im Süden Kroatiens und möchte einen Abstecher nach Montenegro machen. Und hier ist es so, wenn man das schon mal gemacht hat und es war problemlos, dann ist alles gut. Aber es heißt nicht, dass es mit jedem Schiff möglich ist. Es gibt Schiffe, die haben die Papiere dafür und es gibt Schiffe, die haben diese Papiere eben nicht. Die dürfen nicht über die Grenze. Und da bringt es auch dann nichts, wenn man das im Vorfeld sagt oder macht oder tut, wenn dieses Schiff einfach nicht die Möglichkeit hat, aufgrund der Tatsache, dass die Papiere eben nicht vorhanden sind, dann geht das eben nicht. Und das sind Dinge, die sollten natürlich im Vorfeld klar sein. Die sollten dann auch uns als Agentur vom Kunden klar sein, dass er sagt, Mensch, ich habe dies und jenes vor. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ne? Wir sind zu 8. Wir wollen, wenn es geht, ein 3-Kabine haben und möchten die Grenze überschreiten und außerdem brauchen wir noch einen Außenborder in jedem Fall dazu. Also das sind all diese Punkte, die jetzt gerade mal das so ein bisschen widerspiegeln, was ich jetzt in den letzten Minuten so dargestellt habe. Und da gibt es natürlich auch noch so das eine oder andere weitere, was eben ausschlaggebend sein kann. Deswegen bei der Anfrage auf jeden Fall immer so ein paar Infos und Details zusätzlich ruhig geben. Meistens klappern wir oder fragen wir die ohnehin ab. Aber wenn man eben selber auf der Suche ist und selber schaut und sich da oder keine Agentur hier zur Hilfe hat, dann sind das auch Punkte, die man beachten sollte. Ja, apropos keine Agentur zur Hilfe hat, kann natürlich auch gleich mal ein bisschen Werbung für uns Agenturen machen. Also wenn ihr eine renommierte Agentur zu Rate zieht, wie wir zum Beispiel eine sind, klar, freue ich mich, wenn ihr das über uns macht, dann ist es definitiv ein geschickter Schachzug, denn über eine Agentur zahlt man als Kunde ja eben auch nicht mehr. Das heißt, der Schiffspreis ist und bleibt der gleiche. Agenturen bekommen ihre Provision von dem Vercharterer für die Vermittlung des Kunden. Und das heißt, all die Leistungen, die man als Kunde von einer Agentur bekommt, sind definitiv kostenfrei. Also macht es Sinn, auf dieses Wissen zurückzugreifen, vor allem auch auf die Objektivität. Hier ganz wichtig, dass man wirklich auch bei einer guten Agentur ist, die sich eben auskennt, die weiß, welche Vercharterer es am Markt gibt und welche gut sind und welche vielleicht nicht so gut sind oder welchen man vielleicht noch nicht ganz so vertrauen sollte. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Kriterien. Aber wie gesagt, das ist dann eben am Ende des Tages unser Job. Und für den Kunden ist es einfach wichtig, dass man am Ende genau das Schiff bekommt, was zu einem passt. Eben auch mit diesen Details, mit der Berücksichtigung dieser Details, dass es dann am Ende auch das richtige Schiff ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen, konnte euch wieder ein paar neue Infos zum Thema Yachtcharter und mehr geben. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Rezension. Ich finde, da gehört noch so einiges reingeschrieben bei uns und ein paar 5-Sterne-Bewertungen können wir definitiv auch noch gebrauchen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei uns auf dem Podcast. Macht's gut und bleibt vor allem gesund. Euer Ümit Uzun. Charterbar Yachting. Einfach mehr.